Premium Leaders Club, der Podcast Behind the Business. Hier gibt es die exklusiven Einblicke hinter die Kulissen führender Unternehmen und dynamischer Mittelständler. Wir diskutieren Führungskulturen, durchdachte Strategien und tiefgründige Firmenphilosophien. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Premium Leaders Club Podcast. Heute habe ich einen sehr interessanten und spannenden Gast da, nämlich Jörg Domesle ist unser heutiger Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer von My Best Brands in München. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Ines.
Jörg, wir haben gerade schon mal im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Dein Unternehmen gibt es ja doch schon eine ganze Weile. Du hast nämlich noch gesagt, nee, kein Start-up. Euch gibt es nämlich schon seit 2008. Und ich würde dich jetzt einmal bitten, dass du dich so ein bisschen vorstellst und aber auch einmal erzählst, was du für ein Unternehmen gegründet hast und vor allem, das finde ich besonders spannend, wie du auf die Idee gekommen bist.
Mein Name ist Jörg, ich bin 58 Jahre mittlerweile und wie schon erwähnt, 2008 haben wir My Best Brands gegründet. Vielleicht vorab, ich habe schon als Student meine erste Firma gegründet, habe dann 97 das erste Online-Firma namens Posted.de, also E-Commerce, gegründet und verkauft. Das sind alles quasi die Vorreiter zu My Best Brands und habe dann in 2005 die Firma verkauft, also die Posted.de Firma. Und dann war wieder die Phase, wo ich gedacht, was möchte ich denn gerne machen? Und dann gab es eine Ideenfindung, man sitzt sich mit Freunden zusammen. Ich wusste, ich möchte, wenn es geht, nichts mehr einkaufen, nichts mehr lagern müssen, weil es doch sehr teuer ist. Aber ich würde sehr, sehr gerne was machen mit Endkunden. Also nicht so abhängig zu sein mit B2B, wo du wenige Kunden hast, sondern wenn es geht, doch so ein B2C-Brand. Und dann waren seinerzeit diese Shopping-Clubs doch sehr, sehr erfolgreich, die wir alle kennen, Brands for Friends und Vent Privé und wie sie heißt. Und so entstand die Idee, wieso gibt es denn eigentlich keinen Service, der mich informiert, wenn es zu meinen Lieblingsmarken Angebote gibt. Und so entstand dann auch der Name My Best Brands. Und dann haben wir geguckt und es überraschenderweise gab es diesen Service noch nicht. Und so entstand die Idee von My Best Brands. Du sagst mir deine Lieblingsmarken und wir sagen dir über Affiliate, über Feeds, wann von diesen Marken Produkte im Sale sind.
Und ist es so, ich hatte das einmal nachgelesen, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, aber ihr habt über 5000 Marken jetzt in eurem Shop und ihr seid die größte Fashion Mall in Deutschland für Premium- und Luxusmode im Internet. Ist das richtig?
Naja, man muss immer ein bisschen aufpassen mit den Superlativen. Ich sag mal, wir haben uns dann, ihr könnt euch ja heute dazu vorstellen, was alles passiert von 2008 bis heute. Da gab es ja viele Auf und Abs und auch Veränderungen im Portfolio. Wir haben irgendwann mal gemerkt, wir hatten ja vorher alles, also von Electronic über Mode, über Spielzeug. Und dann haben wir gemerkt, es ist zu viel. Dann Mode war die bestwachsende oder schnellstwachsende Kategorie, haben gesagt, nur Mode. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, es wäre auch lieber spitz als breit und haben uns dann eher auf Premium Luxus. Und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Wenn man Marktplatz hört, dann heißt es ja immer riesig, also wahnsinnig viele Händler, wahnsinnig viele Angebote. Wir sind so aufgestellt, dass wir bei der Auswahl der Shops, die wir bei uns präsentieren, sehr sorgfältig vorgehen. Das heißt, es muss das Portfolio, das Brandportfolio bereichern, es muss einen gewissen LV haben. Und wir arbeiten aktuell mit 150 Shops. Das ist so wie bei Theresa oder Freuninger, aber auch direkt mit den Marken. Das ist immer sehr gut, Hälfte, Hälfte, also direkt mit Burberry und wie sie alle heißen. Und dadurch schaffen wir es eigentlich, dass wir sowohl ein breites wie auch ein sehr tiefes Sortiment haben, was ja bei Mode ganz wichtig ist.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber kannst du es noch ein bisschen genauer erklären, warum ihr gesagt habt, okay, wir konzentrieren uns auf die Premium- und Luxusmarken?
Weil natürlich, ich sag mal, der Massen- oder Mainstream über Zalando, About You, über die Großen, man ist ständig im Wettbewerb, man hat es mit sehr großen Wettbewerbern zu tun, auch Amazon natürlich als Player. Und mit Premium-Luxus ist ja, die Luxusmarken wollen natürlich schon selektiv erscheinen wollen, das Umfeld ist wichtig und da haben wir eben erkannt, das war ja auch eine Entwicklung, dass wir da sehr gute Traffic-Qualität liefern, dass wir anscheinend die Leute auch richtig abholen und wir sehr hohe Warenwerte, also im Schnitt liegen wir bei 250, im Luxus bei 590, das ist so der durchschnittliche Bestellwert und es hat sich immer so ergeben und wir fühlen uns wohler, dann doch eher diese Premium, also Luxus immer sehr hochtrabend, aber sagen wir erst Premium mit Hugo Boss und Calvin Klein, aber auch Burberry, wie auch immer, dass wir uns dort fokussieren und dort für die Shops und für die Brands einfach eine gute Alternative zu Google sind, dass über uns gute Kunden bekommen. Und was heißt gute Kunden? Bedeutet, dass die von uns dorthin wechseln, bestellen und halt der Bestellwert hoch ist, die Bestellquote hoch ist und wir kassieren dann entsprechend Provisionen von diesen Shops. Sie bezahlen uns Und natürlich, je mehr gekauft wird, desto, oder je besser die Qualität ist, desto höhere Preise können wir auch verlangen von diesen Shops.
Würdest du sagen, dass ihr mit der Gründung 2008, dass ihr da eigentlich so ein bisschen ja, den Zahn der Zeit getroffen habt? Weil wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich weiß, dass ich den ersten Otto-Katalog so richtig bewusst wahrgenommen habe und gedacht habe, das ist ja toll, ich kann hier einfach zu Hause mir die Sachen raussuchen. Das war so 2005, 2006 und da ging das so langsam los mit dem Bestellen. 2008 ist ja nicht weit davon entfernt. Meinst du, du hast da wirklich den Zahn der Zeit getroffen oder würdest du jetzt rückblickend sagen, hätte auch später stattfinden können oder vielleicht sogar noch früher?
Ja, ich glaube, also ich sag mal, jetzt mal das Technische beiseite gelassen, aber das wissen wir ja alle, also die Konstellation, eine starke Marke und Sale, das ging ja auch, glaube ich, in den 50ern, 60ern, 70ern schon und das war ja eigentlich der Ursprung am Anfang, dass wir am Anfang sehr, sehr Sale-lastig waren. Es gab nur Sale-Artikel. Ja, und das war ja die Grundidee, die ja zeitlos ist. Also wenn du eine starke Marke hast und die ist 50% off, die verkauft sich. Ja. Aber das ist ja immer das Spannende auch, ich sag mal, für alle Gönner, die uns zuhören oder Startups, das Spannende ist ja, was macht so eine Firma für eine Entwicklung mit? Ja. Wir verkaufen nur billig. Ja. Das war Marke und billig, egal was. Und dann haben wir erkannt, so einfach geht es nicht. Und dann haben wir uns immer mehr und mehr dazu entwickelt, dass wir jetzt eigentlich weniger mit Sale, natürlich ist Sale wichtig, aber es ist viel wichtiger die Qualität, die wir liefern und die Kunden, die Interesse an Marken haben und dieses billig und nur 80% und 70%, das ist auch natürlich für die Shops nicht so erfolgreich, weil die Marge kleiner ist. Also die Entwicklungen sind immer rückblickend sehr, sehr spannend. Also um deine Frage zu beantworten, uraltes Konzept, billig und Marke oder Sale und Marke geht immer. Aber das weiterzuentwickeln mit allen Höhen und Tiefen, das ist doch sehr spannend.
Bist du denn dann jemand, der sagt, dieser Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, was es früher gab, würdest du gerne wieder hin zurück? Oder sagst du, nee, ist eigentlich in Ordnung, dass wir immer schneller die Mode wechseln, austauschen und dann mal Rabatte auf die alte Kollektion haben?
Ich sag mal, ich glaube, wir sind ja eine Plattform und wir sind ja quasi ein Sales Funnel oder ein Vertriebskanal für diese Online-Shops und für die Brands. Ja. Und die steuern ja, die steuern ihre Preise, die steuern ihren Sales und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten, wie, ich glaube, als wir 2010, 2012, 2013 begonnen haben, da waren die Luxusmarken noch extrem picky, wollten ja auf keinen Fall neben der Marke X positioniert sein, keine Sales, man merkt, unter welchem Druck die stehen, das hat sich verändert, jetzt geht es wieder in die andere Richtung, also jetzt versuchen sie Sales wegzunehmen, rauszunehmen, aber letztendlich, wir haben, glaube ich, eine gute Zielgruppe, wir wissen ziemlich genau, was unsere, wir nennen sie Partnershops, was sie wollen. Wir arbeiten ja mit den meisten seit 10 Jahren zusammen und länger und sind natürlich ein Stück weit abhängig, was sie uns geben. Und sie steuern, wie sale-lastig ihr Sortiment ist oder nicht. Aber wir merken natürlich, wir haben ja am Tag 100.000 Besucher auf der Seite, dass wenn ein Angebot von einer starken Marke reduziert wird, das zieht natürlich, ist ja klar, die Leute, egal ob Premium oder Luxus, wenn du 20-30% aufbekommst, das zieht immer.
Ja, also es ist natürlich ein kleines Erfolgserlebnis, was man dann hat, wenn man vor allen Dingen dann gerade eine gute Marke im Sale hat, weil man muss es einfach sagen, die Kleidung doch hochwertiger aussieht, sie hält länger, sie ist vom Material her besser. Und wenn man dann noch ein bisschen was gespart hat, freut man sich natürlich doppelt. Wonach wählst du denn deine Partner aus, mit denen du zusammenarbeitest? Dass du uns da vielleicht auch so ein paar Tipps geben kannst, worauf man achten sollte in der Zusammenarbeit?
Also ich mache das ja nicht, weil ich habe auch offen gesagt viel zu wenig Ahnung davon, so richtig. Aber dafür haben wir ja gute Mitarbeiter. Also wir haben quasi einen Watchdog, wenn man es so nennt, die Tina, die guckt quasi genau, wir kriegen ja viele Anfragen, also so was weiß ich, 3, 4, 5 die Woche, mal mehr, manchmal weniger. Und es gibt natürlich, wie gesagt, unser Brandportfolio ist überschaubar. Das heißt, wir müssen ja gucken, ist dieser Shop oder dieser Brand bereichert, der unser Brandportfolio hat, einen gewissen Bekanntheitsgrad. Es tut mir selbst immer eine Seele weh, wenn kleine, junge Brands kommen und sagen, wir würden gerne bei euch gelistet sein, die auch passen. Aber wenn die Marke noch sehr, sehr unbekannt ist, kein Suchvolumen hat und unter 1,5 Millionen Artikeln dann erscheint, dann werden sie nicht viele Bestellungen über uns generiert bekommen. Ja. Aber grundsätzlich, um das kurz zu machen, es muss natürlich ein gewisses Suchvolumen da sein, es muss ein gewisses Niveau haben, Niveau auch beim Preis. Das heißt, ich sag mal, wenn der durchschnittliche Warenwert 30 Euro ist, würden wir es nicht nehmen. Es muss schon hochwertig sein. Und natürlich, je bekannter, desto besser. Und es muss zu uns passen. Also es macht keinen Sinn, den 50. Shop aufzunehmen, der noch Tommy Hilfiger und alles hat, was wir eh schon ausreichend haben. Und was wir natürlich gerne machen, mit Marken direkt zusammenarbeiten, weil das ist der Riesenvorteil. Ich muss dir vorstellen, wenn wir zum Beispiel jetzt mit Prada zusammenarbeiten, wir haben eine komplette Kollektion von Prada plus noch von den anderen Online-Shops, die auch Prada dazu kaufen, damit hat man die Tiefe und man hat aber auch so einen Preisvergleich und kann sagen, wenn es bei dem Shop die Größe A nicht mehr gibt, dann gibt es vielleicht bei der Marke noch oder umgekehrt.
Ja, stimmt. Guckt ihr denn auch, trotzdem, weil du ja auch meintest, klar, der Preis muss stimmen, lasst ihr euch dann auch Proben zuschicken, dass ihr schaut, dass das vom Material her auch passt oder vertraut ihr dann darauf?
Nein, wir sind ja quasi ein Technologieunternehmen. Wir arbeiten mit sehr viel Daten, wir importieren täglich über 1 Million Datensätze. Wir kennen ja die Brands und unser Team, wir haben ein Content-Team, ein Aktionsteam, die sind sehr, sehr bewandert mit den Marken, mit den Shops. Man sieht auch relativ einfach, wie du es ja auch machst, wenn du einen Shop besuchst, du gehst mal durch und entwickelst ein Gefühl, guckst auf die Marken, guckst auf die Preise und dann erkennst du sehr schnell, der passt zu uns. Und ich sage mal, das ist ja auch was Schönes und das hatte ich in allen Unternehmen, die ich gegründet habe, dass du am Anfang musst dort aus und musst akquirieren und machst Kaltakquise und dann kommt immer der Punkt, was sehr, sehr schön ist, wenn die Leute zu dir kommen und sagst, hey, wieso kommt zum ersten Mal, kommt ihr zu mir? Ja? Und wir sind Gott sei Dank in Deutschland jetzt in so einer Position, dass doch viele eher zu uns kommen oder wenn wir Marken für spannend halten, dass die Wahrscheinlichkeit durchaus da ist, dass wir sie auch bekommen. Natürlich gibt es noch so ein paar ganz High-High-Luxus, da wird es sehr, sehr schwierig, aber das ist immer wieder schön, das dann mitzuerleben, wie man vom Klinkenputzen dann irgendwann mal so weit kommt, dass es ist ja oft bei, auch bei Dienstleistern, bei Anwälten, am Anfang muss man noch super akquirieren und am Schluss wird man weiterempfohlen und das ist ja bei uns ähnlich. Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann so nach welchem Jahr dieser Kipppunkt war, wo du gemerkt hast, jetzt kommen mehr Leute auf uns zu, als wir rausgehen müssen?
Naja, das ist gar nicht so einfach, weil wir hatten ja so einen Wechsel. Am Anfang war ja alles, ja, dann, also alle Marken billig und dann war Mode, aber ich denke mal so nach dem 4., 5. Jahr war es dann soweit und ich sage mal, ab und zu ist ja Absage auch ganz gut, das kommt ja auch vor, das zeigt ja auch eine gewisse Stärke. Also es hat schon 3, 4 Jahre gedauert, bis wir eine Linie gefunden haben und bis wir dann auch entsprechend Reichweite hatten, dass auch Marken und Shops auf uns zukamen.
Was würdest du sagen, wie löst man das auch aus? Natürlich muss man eine gewisse Qualität erreichen, aber ist es dann doch auch ein Netzwerk, was man aufbauen muss? Und wie macht man das am cleversten, wenn du da mal als Unternehmer Tipps geben könntest?
Das ist der große Unterschied vielleicht zum stationären Handel oder du bist halt im Internet. Ja, und im Internet ist Google ist die große Pforte, der große Erfolgsfaktor. Das heißt, du musst natürlich es schaffen mit deinen Wettbewerbern. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind ja quasi, unsere Kunden sind unsere Wettbewerber zugleich. Also ich sage jetzt mal ein Burberry oder ein Mytheresa oder ein Breuninger, die spulen um die gleiche Kundschaft wie wir im Netz. Das heißt, du musst, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, du musst von Anfang an das Geschäftsmodell, dein Geschäftsmodell gut verstehen. Und wir haben ja keine Margen, wie wir kaufen ja nicht ein und haben den Faktor, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5 und haben eine Marge und können es steuern, sondern wir kriegen ja nur einen Prozentsatz der Arbitrage davon. Ja. Das heißt, für uns war schon von Anfang an klar, dass dieses organische Suche sehr wichtig ist für uns. Das heißt, dass du bei Google in den Rankings, wo nicht sponsert steht, oben rauskommst, weil da bezahlst du ja nichts dafür. Und dass es schon wichtig ist, wie das jeder Online-Shop auch macht, die Kunden ein Stück weit zu binden. Also das ist ja das, was ganz schön ist und was auch, immer wenn ich zurückdenke an 2008, zeig mir deine Lieblingsmarken und wir sagen dir, wo es Sales gibt oder wo es Neuheiten gibt, wir wollen ja nicht mehr Sales machen. Das heißt, wir haben natürlich mittlerweile auch viele Kunden, die bei uns eine Merkliste haben, die die Brands hinterlassen haben und werden dann von uns aktiv quasi angeschrieben, sobald es was Neues gibt. Aber letztendlich ist es sehr, sehr viel Technik, wahnsinnig viel Webseitenstruktur, wahnsinnig viel SEO und Suchmaschine. Also das ist dann schon, hat nichts mehr zu tun, ich rufe mal kurz den an und gehe da mal ins und kenne den und dann kennst du jemanden, der mir irgendwie, also das ist schon sehr, hast viele Abhängigkeiten leider.
Ja, da ist die Zeit doch eine andere. Wir möchten jetzt noch einmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und zwar ist es natürlich auch immer interessant zu wissen, welche Werte dein Unternehmen vertritt. Was ist dir da wichtig?
Also ich sag mal, das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre immer wieder durchgeführt. Das war, als wir auch die Firma gegründet haben, hatten wir so einen Grundsatz. Ich habe das ja mit einem Freund zusammen gemacht. Und da haben wir da sofort gesagt, Family first. Also das ist so, wenn was mit der Familie los ist, also ob die Mitarbeiter bei uns, dann hat es immer Vorrang. Oder wenn Mitarbeiter, die Kinder krank sind oder die Mama krank ist, den zu beschäftigen und so, du darfst jetzt nicht gehen. Also das war so mal ein Grundprinzip. Und dann, was für mich persönlich wichtig ist und was auch sehr schön ist, wenn man mal guckt, wie lange wir schon mit dem Partner zusammen sind, ist eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, eine Verlässlichkeit. Also, und auch mal, wenn irgendwas mal schief läuft, passiert bei so vielen Daten nicht so tun, als ob, sondern ehrlich sagen, da war ein Fehler, und die Verlässlichkeit und die Ehrlichkeit, das ist mir schon sehr, sehr wichtig.
Wie siehst du dich da auch selber als Unternehmer, also auch als Kopf der ganzen Firma? Was sagst du, ist da vor allen Dingen wichtig für dich, um auch deine Arbeit gut fortführen zu können und eben auch an die Mitarbeiter weitergeben zu können?
Also ich sage mal, der Grundsatz, der ist natürlich schon 100.000 Mal zitiert, und den glaube ich fest, die Mitarbeiter oder die Firma ist so gut wie die Mitarbeiter. Lieber eine B-Idee mit A-Leuten als umgekehrt. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, die Mitarbeiter müssen verstehen, warum sie was machen. Und wenn das verloren geht, also wenn ich Routinearbeit mache oder wenn ich gar nicht mehr weiß, wieso nutze ich eigentlich dieses Tool oder wieso, wenn es so eine Monotonie gibt, das ist ganz fürchterlich. Und dann sage ich auch ab und zu, wenn ihr nicht mehr wisst, warum ihr das macht, dann steht auf und geht Kaffee trinken oder geht eine Runde laufen, und dann ist es, das darf einfach nicht sein. Ja. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass noch dazu, wir sind ja so 30, 40 Mitarbeiter, also wenn du eine gewisse Größe hast oder eben noch keine agile Teams bilden kannst, dass ein Verständnis da ist, weg von dem Silo-Denken, und dass dir einfach bewusst ist, meine Arbeit trägt dazu bei, dass der Kollege X dann weitermachen kann. Oder da gibt es ja die Verknüpfungen zu verstehen, also zu verstehen, was passiert denn davor und danach. Ja. Und was passiert, wenn die Zahlen nicht, also dieses Verständnis zu entwickeln, das halte ich für die Kollegen extrem wichtig, über den Tellerrand rausschauen. Und was sich natürlich einschleicht und was ich versuche wirklich dagegen zu steuern, ist, natürlich hat man so eine gewisse Bequemlichkeit. Das heißt, ich stelle jetzt, bevor ich recherchiere, frage ich doch lieber mal Kollegen A oder frage die Abteilung B her. Also wenn Fragen, dann bitte vorher gut recherchieren, dann die Frage so stellen, dass man sie möglichst einfach, das verbinde ich mit Respekt dem anderen gegenüber. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Wert, dass man ja versucht, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Man hat eine Frage, um die halt so zu formulieren, dass es relativ einfach ist zu verstehen, und auch vorher schon gucken, kann ich die nicht irgendwie selbst mir zusammen, also nicht einfach immer, da fragen wir doch schon mal Abteilung A, B, C, D, E, die können das bestimmt und dann habe ich ein bisschen weniger Arbeit. Also das,
die man dann ja auch wieder rausreißt, ne, aus ihrem Arbeitsprozess dann. Gibt es irgendwie so ein, ja, irgendwie ein Tool, was du benutzt, um deine Mitarbeiter wieder auf Spur zu bringen, sag ich mal, aber ganz sanft? Also, weil schleichen sich natürlich immer so Gewohnheiten ein, wie du auch sagst, manchmal überlegt man dann gar nicht mehr, warum mache ich das eigentlich, um dann nochmal wieder ja alle dazu zu bringen, dass sie sich wieder fokussieren. Hast du da irgendwie einen Rhythmus oder gibt es irgendwie eine Mail von dir oder immer eine Versammlung? Nee. Wie versuchst du da wieder alle zusammenzubringen?
Ich habe die Tools. Ich sag mal, was ja ganz spannend ist, immer in welcher Phase du bist. Und wir sind ja jetzt im letzten Jahr in so einer Studierungsphase. Die Firma ist jetzt gerade auch, wir haben neue Investoren, neue Gesellschafter. Es ist natürlich ganz super spannend, diesen ganzen Übergang mit zu beobachten und zu leiten. Und das ist natürlich jetzt auch das gibt es jetzt öfter toller. Und also diese All-Hands-Meeting, was super spannend ist. Wir hatten davor, du hast ja deine Weekly-Meetings, du hast die One-to-Ones mit dem Management-Team. Also du bekommst schon sehr gut mit bei uns in der Größe, wie was läuft. Und ich sag mal, einfach so einmal im Jahr mal diese ganzen Toolkosten und die Software, die du benutzt, mal zu hinterfragen. Bitte erklär mir mal, nutzt du die? Wie oft nutzt du die? Was bringt sie dir? Das tut oft ganz gut und man schleppt ja wie zu Hause auch. Man kauft so einen Haufen Zeug, das liegt rum. Und Firmen ist es auch so, dass man nutzt es, weil man es halt nutzt, aber zu erkennen, warum und ob man es vielleicht tatsächlich braucht oder ob es woanders günstiger gibt, das finde ich immer ganz spannend, das mal regelmäßig abzufragen. Brauchen wir diese Software, brauchen wir diese Services oder gibt es auch mittlerweile was Neues? Aber es gibt kein Tool und ich habe auch kein Tool, wo ich dann reinschaue und sehe, wie viele Leute mit dabei. Ja, das brauchen wir nicht.
Aber ja, das muss ja auch überhaupt nicht sein. Das klingt ja eben gerade bei dir sehr flexibel und dann wirklich immer auf die Situation entsprechend dann zu reagieren. Das passt vielleicht auch ganz gut, schnell reagieren sozusagen. Und zwar, wir haben ja auch immer in unserem Podcast die Kategorie Speeding Q&A, also Speeding Question and Answer. Und da bekommst du jetzt ganz schnelle Fragen, wo du dich immer für eine Antwort entscheiden musst. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Ich sag mal schon so, es geht ein bisschen in Richtung Mode. Es ist ja eine lockere Kategorie. Und zwar, wie sieht's bei dir aus? Sneaker oder Budapester?
Sneaker.
Online-Shopping oder Innenstadtbummel?
Beides.
Sommer- oder Wintermode?
Winter.
Und Style der 20er Jahre, jetzt aus dem letzten Jahrhundert, oder der 90er Jahre?
90er. Ja, ich weiß es nicht.
Passt ja zum Sportlichen auf jeden Fall, zu den Sneakern. Und dann möchten wir natürlich von dir wissen, gehört jetzt nicht mehr zu der schnellen Antwort, da kannst du auch noch ein bisschen ausführlicher darauf antworten. Und zwar, wo soll es noch hingehen mit deinem Unternehmen? Also du hast jetzt ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet mit neuen Investoren. Was sind so die nächsten Schritte bei euch?
Ja, also was super spannend ist, wir haben keine Ahnung warum, weshalb, wir haben es nicht wirklich geschafft, obwohl es die Firma schon so lange gibt, ins Ausland zu gehen und neue Märkte zu erobern. Das heißt, wir haben jetzt letztes Jahr mit Italien begonnen, weil wir wollten das immer, keine Ahnung, ob wir es noch besser machen wollten. Oder? Und es war auch schön, dass viele Marken und viele Kunden von uns haben mal gesagt, geht ins Ausland, wir geben euch mit. Und jetzt gehen wir ins Ausland, dann haben wir einen neuen Partner-Investor, haben natürlich technologisch auch eine neue Plattform entwickelt.
Wohin, wenn ich fragen darf?
Also jetzt ist ja erstmal Italien und dann die klassischen Märkte, also England, Frankreich, also Europa. Ja, also der Fokus wird Europa sein. Und das ist sehr spannend. Und da haben wir auch eine neue Plattform entwickelt, weil du musst dir vorstellen, die alte, wie so oft, anstatt mal zu sagen, wir bauen was komplett Neues, man flanscht immer was an und damit alles mühsam und kompliziert. Und dann haben wir eben vor zwei Jahren gesagt, wir müssen eine neue Plattform basteln, die viel, viel einfacher ist und viel schlanker ist. Und die haben wir jetzt. Und auf der aufbauend werden wir dann jetzt in die neuen Märkte gehen, beginnend mit Italien, und andere werden bald folgen. Und das ist schon nur ganz spannend.
Jörg, da wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei und vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Jörg Domessle war das, Gründer und Geschäftsführer von My Best Brands in München. Jörg, ich wünsche dir noch weiterhin alles, alles Gute.
Dankeschön, dir auch. Tschüss.
Dankeschön, mach's gut. Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.